Und wir wollen auf den Psalm 32 hören, den ganzen Psalm, und wir hören ihn nach der Hoffnung für alle Übertragung. Ein Lied von David zum Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt.
Eine Segnung ist etwas, das uns eigentlich sehr froh macht. Es ist etwas Schönes. Ein Kind wurde geboren, die Familie ist glücklich, gerade die Eltern. Und dann sind es zusätzlich auch Christen, die in diese Gemeinde gehen, die ihr Kind ganz bewusst unter Gottes Segen stellen wollen. Und die eine Gemeinde haben, die auch Mitverantwortung trägt, die Paten haben, die Ida ganz bewusst begleiten wollen. Das sind alles viele Dinge, die uns freudig stimmen können, die uns glücklich machen. Und dieser Psalm 32 beschreibt es auch. Aber was ist eigentlich das, was diese Freude so groß macht? Vielleicht kennt ihr Freude auch aus anderem Kontext. Vielleicht kennt ihr die folgenden Erfahrungen. Man hat endlich mit seiner Familie einen Termin gefunden, an dem alle Zeit haben, und in 2 Wochen fährt man gemeinsam in den Urlaub. Oder man hat einen neuen Fernseher gesehen und jetzt hat man schon 4 Monate dafür Geld zurückgelegt, und im nächsten Monat ist dann auch tatsächlich genug Geld da, um ihn zu kaufen. Oder man hat schon im Oktober 25 seinen Urlaub für September eingereicht und dann ist es bald soweit. Endlich kann der Urlaub starten. Vorfreude ist die schönste Freude. Das wird ja ganz, ganz oft gesagt. Und auch wenn ich das bei meiner Frau manchmal sehe, die Vorfreude in ihr, wenn sie anderen Geschenke macht, ist meist besser als die Reaktion darauf. Nicht, weil sie schlecht schenkt, das muss ich jetzt, glaube ich, einmal klarstellen. Nein, aber weil die Vorfreude in ihr so viel bewegt. Jeder kennt das, diese Vorfreude. Ich muss sagen, die Vorfreude für heute wurde ein bisschen bei mir gedämpft, durch ganz viel Aufregung. Ich weiß, die Nadine ist auch jemand, der sehr viel Aufregung verspüren kann. Auch da gab es sicherlich den einen oder anderen Gedanken, was könnte alles schiefgehen. Aber Vorfreude ist, glaube ich, etwas, was sehr zerbrechlich ist. Vielleicht durch Krankheit. Da hat man sich lange auf einen Urlaub gefreut und liegt dann mit Fieber im Bett. Man hat lange für den Fernseher gespart und die Waschmaschine geht kaputt. Dann muss das wohl noch länger warten. Oder man hat sich auf einen schönen Urlaub gefreut und die Spritpreise für die 1000-Kilometer-Fahrt verhageln einem dann doch die Stimmung. Oder der Gegenüber, dem man eigentlich gerade ein tolles Geschenk geben will, hat so schlechte Laune, dass er sich gar nicht drüber freuen kann. Und wo ist dann die Vorfreude hin? Kennt ihr vielleicht auch. Vorfreude ist was Zerbrechliches, aber David beschreibt im Psalm 32 eine Freude, die nicht so leicht kaputt geht, die tiefer geht als das, was Vorfreude schaffen kann. Max, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du den Psalm einfach anwerfen? Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil dann könnt ihr mitlesen. Gerade die ersten zwei Verse, die lese ich auch nochmal vor. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Wir sind glücklich, wir können freudig sein, wenn unser Unrecht vergeben wurde, wenn unsere Sünde nicht mehr auf uns lastet, wenn wir ehrlich mit Gott sind. Dieser Aspekt der Freude, den David hier beschreibt, der geht sehr tief. Aber erst dann, wenn wir den Kontrast aufbauen, zeigt es sich, wie tief diese Freude wirklich geht. Bevor ich nochmal auf die Freude zurückkomme, müssen wir uns jetzt in dieser Predigt erst einmal kurz damit befassen, was ist denn unsere Schuld, was ist denn unser Unrecht, was sind denn die Sünden, die wir in unserem Leben haben, welches falsche Spiel treiben wir manchmal mit Gott und was sind die Auswirkungen davon? Ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber ich will euch vier Verse vorlesen. Einmal aus Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und aus 1. Mose 2, die Verse 16 bis 18. Dann schärfte er ihm ein, Gott schärft Adam ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Diese absoluten Aussagen haben vermutlich genau die Reaktion, die Ida gerade hat. Das, was Trauriges, das, was uns wehtut, das, was, wo Freude auf einmal ganz weit weg ist. Und wir kennen das auch. Also der Tod ist ja nichts, was weit weg ist. Trennung von geliebten Menschen, Tragödien, und das sind alles andere als Gründe zur Freude. Manchmal viel zu früh, manchmal ganz unangenehm. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns das manchmal vor Augen führen. Denn wir wissen heute, wie wichtig das ist. Und was wir aber heute auch wissen ist, dass das, was ich eben vorgelesen habe, der Lohn der Sünde ist der Tod, oder sobald du davon isst, wirst du sterben, keine direkte Folge hat. Denn es gibt zwar immer mal wieder die Versuchung, wenn es um Schokolade geht, die Sünde, wenn man ein Stück zu viel genascht hat, aber die Bibel spricht natürlich von anderer Sünde in dem Fall. Wir wissen aber auch, dass wenn wir was Falsches gemacht haben, wir nicht direkt dafür sterben werden. Und die Bibel beschreibt das nochmal auf eine etwas andere Art. Sünde ist eine Trennung von Gott. Und jeder Mensch ist in diese Trennung hineingeboren, weil im Garten Eden der Sündenfall geschehen ist. Wir sind immer getrennt von Gott und deshalb steht am Ende der Tod für jeden Menschen. Das ist traurige Realität. Und oft genug schieben wir das einfach von uns weg. Aber das ist nicht gut. Und das beschreibt David in seinem Psalm auch. Er beschreibt nämlich eine Situation, wo er selber sündigt, wo er selber Schuld auf sich geladen hat und er beschreibt, wie er das erlebt hat. Und das wollen wir uns gemeinsam angucken. Die Verse 3 und 4. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Wenn wir das lesen, befinden wir uns mitten in Davids Herz. Wir können direkt lesen, was seine Gefühle sind, wie er sich das wahrgenommen hat und wie er als König von Israel gehandelt hat. Selbst er, der große König David, der Goliath besiegt hat mit Gott an seiner Seite, zeigt eine Reaktion, die wir nur kennen. Er verheimlicht erstmal, was er getan hat. Keiner muss es wissen. Keiner muss wissen, welche Sünde vorgefallen ist. Keiner muss wissen, was ich monatlich, wöchentlich oder täglich begehe. Doch in der Situation erfährt David, dass er mit Gott hier kein falsches Spiel treiben kann. David schreibt, er erfährt Gottes strafende Hand. Und in diesem Moment erkennt David, dass es keinen, wirklich keinen Mehrwert hat, seine eigene Sünde zu verstecken. Es bringt ihn um. Es macht ihn kaputt. Und selbst wenn die Menschen das nicht sehen, was passiert ist, selbst wenn das irgendwie verheimlicht werden kann, dann hat Gott es doch gesehen. Und wo spürst du manchmal diesen strafenden Blick des Allmächtigen, der alles sieht? Wo hat sich vielleicht auch bei dir in deinem Leben eine Sünde verfestigt? Wo spielst du ein falsches Spiel vor Menschen und versuchst es auch vor Gott? Ist es vielleicht Jähzorn, der nur die engste Familie abkriegt? Ist es Pornografie, die dich fest in den Händen hält? Ist es dein Smartphone, was dich in den sozialen Medien vollkommen bestimmt? Ist es dein Stolz durch die Anerkennung der Dinge, die du in der Gemeinde tust? Ist es die Faulheit, die dich vielleicht heute auf der Couch sitzen lässt, anstatt im Gottesdienst zu sitzen? David erfährt, Verheimlichen führt zu nichts. Verheimlichen macht uns kaputt. Und an der Stelle musste ich nochmal an letzte Woche denken. Heimo hatte in seiner Predigt von Veränderung gesprochen. Und er beschreibt, der Mensch kann sich nicht verändern. Der Mensch bleibt so oft in seinen Dingen fest. Aber Jesus kann verändern. Und die Frage ist, lässt du Veränderung zu? Denn das ist das, was auch David beschreibt. David beschreibt in Vers 5, da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und dann merkt er, und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Und so groß diese Sünde auf ihm lag, so schwer das war, so viel Leid man in diesem Moment hat, das schwappt um in eine Erleichterung, in eine Freude, in tiefen Frieden. Du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Diese Sünde, die uns von Gott trennt, dieses falsche Spiel, was wir manchmal führen, das belastet uns. Aber Gott verspricht dir doch, zum Beispiel im Johannesbrief, im 1. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Was glaubst du denn, was passiert, wenn du Gott deine Schuld gestehst? Glaubst du, dass ein Gewitter losbricht? Glaubst du, dass sich die Erde auftut, wie es vielleicht im Alten Testament mal beschrieben worden ist? Nein. Der Gott der Bibel hat seine Grenzen, das ist richtig. Aber er ist auch ein gnädiger Gott, der dir vergeben will. Ein Gott, den das selber schmerzt, diese Trennung, der auf dich zugeht und der diese Trennung aufgehoben hat, wenn du das Ja findest, das Ja zu Christus. Und wir leben natürlich trotzdem noch in dieser Welt, in diesem täglichen Kampf. Paulus beschreibt das, was ich tun will, das kann ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Aber David hat auch im Alten Testament schon ganz genau verstanden, was ist denn das Wichtige? Was ist denn das, wie ich mein Leben leben kann, trotz dieser Spannungen, die wir haben? Und das beschreibt dieser Vers eben auch, dieser Psalm in 7, Vers 8, die Verse 7 und 8. Bei dir bin ich in Sicherheit, du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Erinnert ihr euch noch an die Vorfreude? Diese Vorfreude, die einen schön erfüllen kann, die aber doch zerbrechlich ist? Wenn wir das vergleichen, was David durchmacht, diese tiefe Talfahrt, wo er wirklich am Boden ist, hin zu einem Blick auf Gott, der ihm Sicherheit bietet, der ihm Rettung verspricht, der da ist, der ihm den richtigen Weg zeigen will, der ihm lehren will, wie es geht, der ihn berät, was er tun soll und der ihn niemals aus den Augen verliert. Egal, was er tut, egal, wohin er geht. Gott ist da. Und das ist diese tiefe Freude, die David verspürt. Das ist das, was Freude bringt über alles hinaus. Da können die Spritpreise noch so hoch werden, wie sie wollen. Da kann passieren, was will. Gott ist da. Er sieht dich. Er will dich lehren. Er will dir den Weg zeigen. Er will dich beraten. Die Frage ist aber, lässt du das zu? Wir wollen das heute ja ganz bewusst Ida zusprechen, dass Gott da ist. Aber die Frage gilt ja auch für dich. Willst du das? Gottes Lehre, Gottes Wege, Gottes Rat und die Gewissheit, dass Gott dich sieht? Ich finde das ganz spannend, denn die Verse 9 und 10 zeigen das auch nochmal. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Viele Leute sagen, wenn man in die Kirche geht, musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. So ein Quatsch. Erst mit unserem Verstand können wir nachvollziehen, was David hier auch meint. Mit Zaum und Zügel müssen Pferde gebändigt werden, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Welchen Weg möchtest du denn einschlagen? Gott wünscht sich für dich nicht, dass du irgendwie gebändigt werden musst, dass du mit Zaumzeug durch die Gegend laufen musst und von Gott gezogen werden musst. Nein. Er möchte dir seine Liebe schenken. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Gott hat uns in Jesus Christus den Weg geöffnet. Die große Sünde, die uns von Gott trennt, loszuwerden und gegen die kleinen Sünden anzukämpfen. David zeigt im Psalm 32, dass wahre Freude bei Gott zu finden ist. Bist du bereit für diese Veränderung? Bist du bereit, Gott offen entgegenzutreten? Lass dich lehren, dir den Weg zeigen und dich beraten. Und dann können wir wirklich von ganzem Herzen glücklich sein, weil Gott das Unrecht vergeben hat, die Verse 1 und 2, und die Schuld zugedeckt hat. Und auch dann können wir in den Vers 11 voll gemeinsam mit einstimmen. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Das ist was Gutes, was wir als Gemeinschaft leben dürfen. Und ich möchte euch einladen zu einem Gebet. Ich möchte euch einladen, dass ihr auch zur Ehre Gottes dazu aufsteht. Und lasst uns danach gerne noch die Gnade singen. Gott, du bist der allmächtige Schöpfer dieser Welt. Du hast alles in deiner Hand. Und ich danke dir, dass du uns Menschen siehst. Dass du in dieser Riesenschöpfung deinen Fokus sogar auf jeden Einzelnen legst. Dass du mit jedem Beziehung haben möchtest. Und ich bitte dich, dass wir diese Freiheit spüren dürfen, dir gegenüber. Dass wir dir alles abgeben dürfen, was uns von dir trennt. Danke, dass du unseren Weg kennst. Dass du uns ihn lehren möchtest, uns zeigen möchtest, was du für richtig hältst. Ich bitte dich, dass wir diese Freude in unserem Herzen spüren dürfen, wenn wir dir begegnen, wenn wir die Vergebung erfahren, die du uns zusagst. Herr, ich möchte dich nochmal um deinen Segen bitten für Ida. Danke, dass du sie siehst und begleitest. Sei du bei Samuel und Nadine. Sei du bei der ganzen Familie, bei den Paten. Schenke, dass wir den Blick auf sie haben, um deinen Willen zu tun. Um ihr diese Freude weiterzugeben, die wir mit dir verspüren. Amen.